Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Was ist uns gemeinsam? Was akzeptieren wir, auch wenn wir eine ganz andere Meinung haben? Was heißt das eigentlich, sich an einer Grundordnung zu orientieren, die sich freiheitlich-demokratisch nennt? Wie wertvoll ist es eigentlich, nicht in einer Diktatur leben zu müssen, seine Meinung offen sagen zu können, ohne Angst vor Verfolgung? Und was können wir tun, um dieses System zu schützen, das sogar so offen ist, dass es die Aussagen von Menschen akzeptiert, die behaupten, das sei gar nicht so? Staatstragende Anmoderation bisher. Sie merken, es geht um Demokratie und um die Stellschrauben, die sie möglicherweise beeinflussen. Eine davon sind Wahlen und die Mittel, mit denen Parteien versuchen, die zu gewinnen. Unter anderem mit Versprechungen vor der Wahl, die nach der Wahl möglicherweise ganz anders aussehen. Oder nicht? Fragen wir mal eine Fachfrau. Professorin Theres Matthies vom Institut für Demokratieforschung an der Uni Göttingen. Hallo Frau Matthies.
Hallo, schönen guten Tag.
Wahlversprechen. Wie reagieren wir darauf? Nehmen wir das überhaupt noch ernst?
Ja, also ich meine, zum einen muss man sagen, Inhalte sind natürlich wichtig für unsere Wahlentscheidung. Entweder sehr konkrete Wahlversprechen, sowas wie jetzt der Mindestlohn oder auch so generelle Leitlinien, das beeinflusst auf jeden Fall die Wahlentscheidung. Nichtsdestoweniger haben wir natürlich auch andere Faktoren wie Personen, die eine Rolle spielen. Aber man muss auch sagen, ganz generell ist das Bild sehr negativ in der Bevölkerung, was Wahlversprechen angeht. Sie haben es jetzt in der Anmoderation gerade schon gesagt, die Parteien versprechen das Blaue vom Himmel. Sie halten sich nach der Wahl nicht an das, was sie vorher versprochen haben. Das ist natürlich was, was auch ein bisschen schwierig ist für die Demokratie und nicht so ganz der Wirklichkeit entspricht. Wenn man die Wähler und Wählerinnen darüber informiert, wir haben das so mit Experimenten gemacht, wenn Wahlversprechen erfüllt werden oder nicht erfüllt werden, dann sehen wir auch, dass es Effekte gibt, ja, also dass es so einen Bestrafungseffekt gibt in Reaktion auf gebrochene Versprechen. Was aber auch interessant ist, es gibt keinen Belohnungseffekt. Also die Parteien haben nicht so viel zu gewinnen, ja, wenn sie das machen, was sie eigentlich versprochen haben, aber sie können sehr, sehr viel verlieren, wenn sie sich nicht an das halten, was sie versprochen haben.
Sie untersuchen das ja. Also wie oft werden denn Wahlversprechen tatsächlich eingehalten?
Ja, also deutlich mehr als die Hälfte wird im Durchschnitt eingehalten, 60% der Wahlversprechen.
So viel?
Und das, ja, tatsächlich, das spiegelt eben nicht das Bild wider, was wir dann in repräsentativen Umfragen finden, also wie die Wahrnehmung von uns ist in der Regel. Und wir haben uns das auch von dem Koalitionsvertrag angeschaut. Das ist ja quasi nochmal in Deutschland dann so eine Zwischenstufe. Ja, wir haben die Wahlprogramme, dann geht es in die Koalitionsverhandlungen. Da wird ja eigentlich erst das Regierungsprogramm festgelegt. Und dort sind es fast 80% der Vorhaben, die im Koalitionsvertrag sind, die umgesetzt werden. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, wenn das nur 10 Versprechen sind, dann ist das auch nicht so viel. Aber wir haben uns das unter anderem für die Ampelkoalition auch angeschaut. Da sind über 450 Versprechen drin. Also das ist eine ganze Menge. Dort sind wir noch nicht ganz am Ende. Aber auch das kann ich vielleicht schon mal verraten. Das Bild ist auch dort besser, als es in der Regel wahrgenommen wird.
Aber ist so eine Koalition nicht auch eine schöne Ausrede, dass man Ziele nicht umsetzen kann? Also jetzt auch gerade wieder die Ampel, da sind die Ansichten ja manchmal sehr unterschiedlich, um es mal diplomatisch auszudrücken.
Also ich würde sagen, nicht nur unbedingt eine Ausrede. Es ist einfach so. Also natürlich, wenn ich Kompromisse machen muss, dann kann ich mich nicht in allen Punkten durchsetzen. Das ist anders in einem System wie Großbritannien, was in der Regel eine Partei in der Regierung hat. Die kann natürlich dann auch viel mehr von ihrem Wahlprogramm umsetzen. Bei uns ist es in der Regel so, dass 2 oder jetzt sogar 3 Parteien in einer Regierung zusammen sind. Das heißt, man muss natürlich Kompromisse schließen. Aber gerade bei der Ampel, das ist ein schönes Beispiel, in der Wahrnehmung überwiegt ja dieses Bild von einer Streitkoalition, die irgendwie nichts hinbekommt. Wenn wir uns aber anschauen, wie ihre tatsächliche Umsetzungsbilanz ist, spiegelt das überhaupt nicht die Realität wider. Also wir hatten die Halbzeitbilanz, also nach 2 Jahren mal geschaut, was so gemacht wurde von den Vorhaben. Und da wurde fast die Hälfte von diesen über 400 Versprechen schon umgesetzt. Das heißt, also da arbeitet eigentlich eine Koalition hinter den Kulissen, anscheinend sehr effizient, ist aber nicht in der Lage, das zu kommunizieren, und es wird auch nicht so wahrgenommen.
Und sollten vielleicht öffentlich nicht so häufig streiten, ne?
Jein, würde ich sagen. Also natürlich gehört Streit zur Demokratie. Es ist ja auch gut, quasi zu merken, wenn unterschiedliche Positionen da sind. Das gehört ja auch zu Pluralismus, also dass man nicht immer von vornherein schon weiß, was zu tun ist, um bestimmte Probleme zu lösen. Aber die Ampel versäumt es aus meiner Sicht oft quasi in den Vordergrund zu stellen, dass sie natürlich trotzdem zusammen agieren und an einem Strang ziehen. Also das ist tatsächlich so, dass man sich dann eher gegenseitig auch mal vorführt, bestimmte Informationen schon mal an die Öffentlichkeit gibt. Das heißt, man sollte sich eigentlich erst mal gemeinsam absprechen und dann zusammen natürlich an die Öffentlichkeit gehen.
Es gibt natürlich auch Politiker, die wissen ganz genau, was man tun muss, um ein Problem zu lösen. Die Populisten, die versprechen ja gefühlt wirklich das Blau auf dem Himmel runter, auch wenn das gar nicht umsetzbar ist. Ruiniert dann sowas auch den Ruf der anderen?
Also wenn ich an populistische Parteien denke, dann denke ich vor allem an das Problem, dass sie den etablierten Parteien ja genau diesen Vorwurf machen, dass sie ihre Versprechen nicht halten, dass sie das Blaue vom Himmel versprechen. Und da muss man sagen, das ist was, was man dann in der Wirklichkeit, wenn man sich das mit Daten anschaut, nicht sieht. Also das ist ein großes Problem. Generell muss man sagen, als Oppositionspartei, und das, ne, also wenn Sie jetzt mit populistischer Partei wahrscheinlich vor allem die AfD meinen, vielleicht auch das BSW, das sind ja Parteien, die waren bisher noch nicht in der Regierung. Das heißt, sie mussten ihr Programm auch noch nicht unter Beweis stellen. Das heißt, da kann ich natürlich alles Mögliche reinnehmen, was sehr weit weg ist und niemals diese Prüfung bekommen muss. Deswegen gibt es ja oft auch die Forderung, müsste dann nicht so eine Partei auch mal in der Verantwortung sein, um das umzusetzen, um zu zeigen, dass diese Sachen zum Großteil vielleicht gar nicht realisierbar sind. Also gibt es dann so einen Entzauberungseffekt. Aber da muss man dann ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt auch nach Österreich schauen, die FPÖ, die ja auch schon in der Regierung war, also so einen richtigen Entzauberungseffekt gibt es dann auch nicht.
Heute ist die lange Nacht der Demokratie. Ich frage mal, bevor es dunkel wird, wie steht es denn um die?
Ja, also ich sag mal, auf der positiven Seite steht, dass wir in einer sehr politisierten Gesellschaft leben, wo sich viele Leute auch interessieren, Meinungen haben. Wir streiten über Themen. Wir haben auch ein großes Spektrum an unterschiedlichen Parteien. Das heißt, man kann auch was auswählen. Und man hat es jetzt bei den ostdeutschen Landtagswahlen auch gesehen, die Mobilisierung oder die Beteiligung an den Wahlen war extrem hoch. Also anscheinend treibt es die Leute auch zur Wahlurne. Und das gab Zeiten, wo das auch anders war. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich auch viele Herausforderungen, die wir haben. Das ist aus meiner Sicht eben das Pflegen einer Streitkultur oder zumindest einer Auseinandersetzungskultur. Das fehlt, ja, und auf der anderen Seite oder quasi Teil von dieser Streitkultur ist natürlich auch immer die Grenzen klar zu definieren. Also zum Extremismus, ne, Stichwort wehrhafte Demokratie, Sie hatten es am Anfang auch gesagt. Ein großes Problem, was ich auch noch sehe, ist für Parteien. Die haben ein riesiges Vertrauensproblem. Das sehen wir gerade im Osten, aber nicht nur im Osten, sondern auch in den westdeutschen Bundesländern. Also wenig Parteimitglieder, wenig Vertrauen, wenig Kompetenzzuschreibung. Und das ist natürlich ein sehr großes Problem für die Demokratie.
Es gibt ja sehr unterschiedliche demokratische Modelle. Also wenn wir jetzt in die USA schauen oder auch nur in die Schweiz, wie stehen da wir da in Deutschland im Vergleich?
Also man muss ehrlicherweise sagen, es gibt ähnliche Herausforderungen. Auf eine Art ist es eigentlich gerade ein Kampf der Werte, den wir sehen. Ne? Also autoritäre Tendenzen, die es sowohl im Inneren gibt, als auch Tendenzen oder Gefahren, Herausforderungen, die von außen kommen. Diese Fragmentierung, Polarisierung ist auch etwas, was wir genau in den USA sehr stark sehen. Da haben wir dann ein politisches System, was die Leute aber in diese Zwei-Parteien-Logik zwingt. Ja, also da ist dann nicht allzu viel dazwischen. Und das führt natürlich oft auch dazu, dass es wirklich sehr, sehr starke Kämpfe gibt. Also da gibt es zwar eine Streitkultur, aber weniger quasi eine Kompromiss- oder Konsenskultur. Dass wir uns in Deutschland auf flexiblere Koalitionsmodelle einstellen müssen, ist auch das, was mit Sicherheit kommen wird in der Zukunft. Das sehen wir jetzt schon als Ergebnis der Landtagswahlen. Da haben andere Länder wie Schweden, Dänemark viel mehr Erfahrungen. Ja, auch Stichwort Minderheitsregierung. Also flexible Koalitionsmodelle, die nicht in dieses starre Koalitionskorsett einen immer zwingen.
Morgen ist der Tag der deutschen Einheit. Wenn man jetzt so auf die aktuellen Geschehnisse und die Wahlen schaut und so, da könnte man auch glatt den Eindruck bekommen, dass wir uns gar nicht so einig sind. Wie sehen Sie das denn?
Ja, die Frage, sind wir vereint oder gespalten, die ist natürlich eine, die auch gerade die öffentliche Debatte sehr bestimmt. Ich würde sagen, sowohl als auch. Also wir sind jetzt 35 Jahre nach Mauerfall. Wir sehen, dass es viele Angleichungsprozesse gab. Gerade im ökonomischen Bereich wurde viel nachgeholt. Nichtsdestoweniger ist es natürlich so, dass wenn wir uns jetzt die Ergebnisse anschauen, auch die hohen Zustimmungswerte für die AfD, für das BSW, da ist natürlich auch nochmal was sehr Besonderes, zum Teil begründet aus der historischen Vergangenheit, was dort im Osten ist. Aber man kann das ja auch als Chance sehen. Ne? Also oft wird ja auch gesagt, dass die Tendenzen, die wir dort beobachten, welche sind, die es in Gesamtdeutschland geben wird. Also das heißt, wie wir jetzt mit der AfD als Partei, aber auch vor allem mit diesem großen Anteil an Menschen umgehen, die diese Partei wählen, das sozusagen genau zu beobachten und zu analysieren im Osten, gibt uns auch eine Möglichkeit, wie wir damit in Zukunft mit im Westen umgehen müssen. Denn auch dort werden schwierigere Koalitionsbildungsprozesse auf uns zukommen.
Dann würde ich Sie nochmal als Forscherin fragen wollen, wie gefährlich oder für wie gefährlich halten Sie den Einfluss von Social Media?
Ja, also das hat unterschiedliche Perspektiven. Ich würde sagen, also das Positive ist, dass es natürlich die Möglichkeit gibt im Vergleich zu, früheren Zeiten, oder das Potenzial wäre dann natürlich auch eine Diskussionskultur zu etablieren. Das, was wir sehen, ist oft, dass das nicht so richtig funktioniert. Das heißt, Stichwort, man ist natürlich in seinen Bubbles, die dann irgendwie das bestätigen, was man vorher schon gewusst haben will. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich auch dieses sehr Enthemmte. Ja, also weil es oft eine anonymisierte Debattenkultur ist oder Runde ist, wo man natürlich dann auch sehr stark aufeinander zugehen kann. Das heißt, diese affektive Polarisierung, also wirklich auch dieses Emotionalisierte, dieses Diffamieren von anderen, ist was, was wir sehr, sehr stark auf Social Media sehen. Und was aber auch oft quasi so dargestellt wird, als wäre das jetzt die Gesamtbevölkerung, die dann auf diesen Foren aktiv ist, obwohl man ja ehrlicherweise sagen muss, das sind auch nur bestimmte Menschen, die dort sind, und der Rückschluss sollte nicht getroffen werden von dem, was dort stattfindet. Das spiegelt jetzt quasi die gesamtgesellschaftliche Stimmung wider.
Sagt Therese Mattis vom Institut für Demokratieforschung. Ich habe mit ihr gesprochen, unter anderem über Wahlversprechen und die Auswirkungen auf die Demokratie. Ganz herzlichen Dank, Frau Mattis.
Ja, vielen Dank.